Radio 1.
Also, wenn wir da rausgucken, vielleicht ist das schon Wetter zum Skifahren oder zum Schlittenfahren, aber vielleicht doch eher, um drin zu bleiben, um sich tolle Filme anzuschauen, zum Beispiel zum Thema Umwelt und Natur. Denn, das passt ganz wunderbar, dass morgen wieder die Öko-Filmtour startet und zwar schon zum 20. Mal das Brandenburgische Umwelt- und Naturfilmfestival. Das macht wieder Station an jede Menge Spielstätten in ganz Brandenburg. Morgen geht's los an der Filmuni Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg, also in direkter Nachbarschaft zum großen Radio 1 Studio mit einem Film, über den wir jetzt sprechen, Expedition Arktis 2, Tauchfahrt am Nordpol. Und Regie geführt hat Philipp Gries, den ich jetzt hier begrüßen darf. Hallo Philipp. Mal gucken, wo er aufgetaucht kommt. Da ist er. Herzlich willkommen.
Hallo, danke.
Der Film heißt Tauchfahrt am Nordpol, weil getaucht wurde in bis 4000 Meter Tiefe zum Meeresboden. Wie kann ich mir das vorstellen? Also Taucherbrille und Schnorchel werden da nicht gereicht haben.
Nicht ganz. Aber der Film heißt genau so, weil es das davor noch nicht gab, nämlich eine wissenschaftliche Tauchfahrt am Nordpol. Wirklich am Nordpol. Es gab noch viele Dutzend weitere Tauchfahrten. Aber das war natürlich die entscheidende und irgendwie auch die traurig skurrilste. Ich spoilere den, weil was man am Nordpol fand, war eine Cola-Dose. Das sagt viel über unsere Welt.
Okay. Am Meeresgrund dort?
Auf 4200 und ein paar zerquetschte Meter Tiefe, ja.
Oh je.
Nicht mit Taucherbrille.
Also das sind ja, unabhängig von dem Fund, von diesem traurigen, besondere Anforderungen, jetzt natürlich für das ganze Wissenschaftsteam, das da auf der Polarstern unterwegs war, ne, dem großen deutschen Eisbrecher, der immer wieder am Nordpol und Südpol unterwegs ist, recht prominent auch im RBB, weil einer der Kapitäne hier aus Burg in Brandenburg kommt, der war dieses Mal nicht dabei, aber mit dem war da ein Wissenschaftsteam unterwegs. Du dieses Mal nicht, aber dein Kameramann. Aber ihr habt das natürlich auch filmisch irgendwie vorbereiten müssen. Auf was für Anforderungen habt ihr euch da eingestellt? Also ist dein Kameramann mitgetaucht oder hat er die Kamera nur mitgegeben? Wobei, der kann nicht einfach 4000 Meter runter.
Nee, das
merke ich da gerade.
Das klappt nicht. Also 4000 Meter ist schon richtig tief. Das ist echt eine Herausforderung. Und das vor allem, wenn oben drüber noch Eis ist. Das heißt, dafür braucht man Infrastruktur, also ein Schiff, was das kann, ein Kapitän, eine Mannschaft, die das versteht, weil das Ganze hängt ja an einem doch relativ dünnen Faden, Stahlseil, klar, mit Daten drin, was runtergelassen wird. Das dauert auch richtig lange, bis das erstmal unten ist. Und das ist im Endeffekt ein ROV, also ein Remote Operating Vehicle. Das fährt von alleine mehr oder weniger, wird hinter dem Schiff hergezogen, was in ganz langsamer Schleppfahrt sich dann durchs Eis kämpft. Und auf dem Boden hängt dieser große Schlitten und navigiert sich über den Boden, den man natürlich antizipieren muss, damit das Ding nicht hängen bleibt. Das wäre nicht so gut.
Jetzt, also es gab den Plan und das Ziel, eben da runterzutauchen, beziehungsweise dieses Fahrzeug, das Messgerät da runterzulassen. Was war denn der Anlass dafür? Warum musste das gemacht werden?
Ja, das Faszinierende an der Arktis ist ja, dass all diese Dinge miteinander zusammenhängen. Der Meeresboden, die Wassersäule dazwischen, also 4000 Meter Wasser, das Eis obendrauf und die Atmosphäre oben drüber. Auf dem Weg hierher habe ich da in diesen wunderschönen Berliner Nachthimmel geschaut und die Schneeflocken, die runterfallen. Ich hatte die Chance, auch auf einer der vielen Expeditionen mit dabei zu sein, zusammen mit einem Schneeforscher, Herrn Schneebeli auch noch, der sich mit Schneeflocken beschäftigt. Und jede von diesen Schneeflocken ist individuell einzigartig. Und da geht's schon los. Die machen eine Decke drauf auf das Eis. Das hat wieder einen Einfluss natürlich auf das Eis, auf das Wasser drunter. Lange Rede, kurzer Sinn. Was haben wir eigentlich gesucht oder was hat die Expedition dort gesucht? Wie geht es dem Leben in dieser Arktis, die sich so radikal schnell verändert? So schnell verändert die sich wie kein anderer Ort auf diesem Planeten. Und was macht es mit dem Leben, was seit Jahrtausenden in den gleichen Rhythmus eingeschlossen war? In Polarnacht, 6 Monate, Polartag, 6 Monate ungefähr. Und natürlich extreme Überlebensbedingungen hat. Aber die verändern sich gerade sehr, sehr schnell. Und was passiert damit? Und das kann man eben sehen, indem man guckt, was ganz unten ankommt. Weil das ist das Ende von allem Leben. Das sinkt auf den Boden.
Jetzt hast du schon gesagt, du warst nicht dabei, sondern dein Kameramann. Und wer noch? Warum konntest du nicht dabei sein dieses Mal?
Es ist immer schlimm, wenn der Regisseur nicht dabei ist. Das hat den Regisseur am meisten gefuchst. Na, das ist natürlich ein Forschungsschiff. Und die brauchen Besatzung. Und die haben vor allem Wissenschaftler drauf. Das heißt, das ist ja schon ein großes Zugeständnis, auch ein tolles, was sie jedes Mal machen, das AWI, dass es 2 Plätze für ein Medienteam gibt quasi. Das heißt, wir hatten dort Kamera und Ton und meinen Regieassistenten, Kollegen, Co-Regisseur mit an Bord. Und wir sollten, das Schiff kommt zurück und 2 Monate später sollte der Film zur Primetime dann auch in der ARD laufen. Das heißt, 2 Monate Expedition zu komprimieren auf 75 Minuten macht man nicht mal einfach so. Das heißt, wir haben schon angefangen zu schneiden, während das Schiff unterwegs war. Was inzwischen geht, sagt auch viel über diese Welt aus. Inzwischen kann man vom Nordpol Daten schicken und zwar in gehörigen Maßen, so dass wir auch in Berlin schon schneiden konnten, während das Schiff noch unterwegs war und Einfluss auf die Dreharbeiten haben konnten.
Aber man hört es jetzt schon ein bisschen raus, der jetzige Film, der heißt Expedition Arktis 2, Tauchfahrt am Nordpol, und davor gab es nämlich Expedition Arktis, ein Jahr, ein Schiff im Eis, da warst du dabei und kannst du dich noch erinnern, wie dich das, also ich kann als Adjektiv nur nehmen, beeindruckt, ne, wie dich das da beeindruckt hat oder erschlagen hat, das ewige Eis, als du da angekommen bist?
Das ist so eine außerhalb der Welterfahrung. Das ist eine Reise zu einem anderen Planeten, zum Eisplaneten, der irgendwie Teil dieser Welt ist, aber irgendwie auch über gar nicht. Weil dann ist man auf diesem Schiff und kommt da ja auch nicht weg. Da ist man dann so weit im Norden, dass kein Hubschrauber mehr hinfliegen kann, kein Flugzeug kommt dahin, andere Schiffe fahren da nicht rum. Und man ist sehr einsam. Was großartig ist. Und diese Welt ist nicht weiß und eintönig, sondern sie ist unglaublich bunt. Also ich habe viel Zeit auch damit verbringen können, runterzugucken, wenn das Schiff durch das Eis bricht und was, und dann brechen ja diese Eisschollen und richten sich auf und man sieht, was unter denen ist, was in denen ist, wie viel unendliche Variationen an Blau und Weiß und Schattierung es gibt. Das ist ein faszinierender Ort mit all diesem Leben, was dort existiert.
Ich stelle mir aber auch trotzdem die Anreise schon ein bisschen strapaziös vor und dann beginnt ja die eigentliche Arbeit erst bei der Ankunft. Also wie lang seid ihr da unterwegs?
Na, die Anreise bei Mosaik, also die größte Arktis-Expedition aller Zeiten, die 1920 stattfand, wo wir auch mit dabei
2020, ja.
Sein, ja. So, genau, 2019, 2020, stimmt.
Ach so, das war die 19, okay, ich dachte 1920 damals.
Ja, so alt 2020, bin ich nicht.
Jetzt habe ich es verstanden, 2019, 2020.
Ja. Genau, da ging es darum, reinzufahren und eine Scholle zu finden, an die man sich festmacht und dann, das muss man auch wissen, mit der Transpolartrift über den Nordpol driftet, von Russland nach Grönland so ungefähr. Das Eis da oben bewegt sich, alles ist immer in Bewegung. Und diese Drift und ihre Konsequenzen wollte man untersuchen. Bei der zweiten Expedition ging es ja darum, in einem großen Rundkurs quasi durch die Arktis an verschiedenen Orten, wo auch schon seit vielen Jahrzehnten die Polarstern als deutsches Forschungsschiff Proben nimmt, eben wieder Untersuchungen zu machen, um die Daten mit der Vergangenheit abgleichen zu können, um dann, nur so kann man ja feststellen, ob sich was verändert, indem man einen Status quo hat und sieht, wie sich das über die Zeit entwickelt.
Und beim ersten Mal warst du dabei, jetzt hast du die Aufnahmen gesehen von deinem kleinen Team. Hat sich in diesen 3 Jahren, also 2020 bis jetzt 2023, als gedreht wurde, gibt es da auch sichtbare Veränderungen?
Ja, und das ist das Furchtbare, dass man das selbst im Schneiderraum merkt, wie unterschiedlich das Gesicht der Arktis ist, weil das ist ja im Sommer kein ewiges Eis mehr. Das wissen wir alle, aber wenn man das sieht, wenn man selber dort war, wenn man gesehen hat, was diese Mächtigkeit des Eises, wie die einem beeindruckt und auf einmal ist das alles weg. Und sie kommt auch nicht wieder. Das ist ja das, was dann wehtut dabei. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, zumindest haben wir diese Bilder gemacht. Wir haben das dokumentiert, wie es dort oben aussah. Somit irgendwie auch einen Appell festgehalten, dass wir was tun müssen, weil es geschieht.
Soweit ist es noch nicht. Wir halten noch nicht die Klappe und lassen ihn auch noch nicht gehen. Unseren heutigen Gast, den Filmemacher Philipp Gries, der ist hier und wir sprechen über seinen aktuellen Dokumentarfilm Expedition Arktis 2, Tauchfahrt am Nordpol. Und als die Musik lief, haben wir kurz drüber gesprochen. Dein Team, dein Zwei-Mann-Team, das war bei den Dreharbeiten dort, als es nicht dunkel wurde, weil da war die... Der Polartag, der nie endet. Also
Monate nicht, ja.
Wie geht man denn damit um, wenn es nicht dunkel wird? Ist man irgendwann dann so müde, dass man...
Man zieht den Roller dann runter.
Okay.
Aber, nein, für, als Regisseur ist es natürlich toll, weil man kann ja immer drehen. Ne?
Gut,
ja,
okay.
In der Polarnacht kann man auch immer drehen. Aber das erfordert schon einen gewissen Rhythmus. Aber den gibt dir ja das Schiff vor. Das ist ja das Schöne an so einem sehr rigide geführten Schiff. Das hat eine klare Struktur und die richtet sich nach dem Essen. Und das braucht man. Und das reguliert dann den ganzen Rest, der gemacht wird. Das heißt, man ist immer in einem sehr klaren Korsett drin, nachdem gearbeitet wird und auch geruht.
Du hast das große Forschungsteam schon erwähnt, die da wirklich einen wichtigen Job machen. Wie nah durftet ihr denn da ran? Also gab es auch so Momente, wo es heißt, hey, oder habt ihr, dass ihr gemerkt habt, wir stören jetzt hier, wir nerven, oder haben die euch gut aufgenommen? Weil es dir vielleicht auch schön ist, wenn alles dokumentiert wird und wichtig.
Absolut richtige Frage und auch die große Sorge natürlich bei jedem Dokumentarfilm, den man macht, kommt man ran an die Menschen. Ich muss am Ende die Zuschauer entscheiden. Ich glaube, dass es uns ganz toll gelungen ist, vor allem deswegen, weil die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und auch die Crew uns das gelassen hat. Wir haben inzwischen seit 5 Jahren eine sehr vertrauensvolle Beziehung mit dem AVI und mit vor allem auch mit den Kapitänen und der ganzen Mannschaft, die diese Expedition umsetzt. Und ich kann das schon verstehen, dass man da nicht im ersten Moment möchte, dass da mal eine Kamera zuguckt. Aber natürlich ist das das Spannende, wenn man versteht, wer die Menschen sind, die das machen. Was sie da machen, ist teilweise so weit weg, das ist schwierig, das in einem Film auch zu vermitteln, weil die wirklich High-End-Forschung machen. Aber diese Passion, die die Menschen da haben, diese Leidenschaft, 20, 30, 40 Jahre forschend da unterwegs zu sein, ich glaube, die zu vermitteln, das war eigentlich das Anliegen, um nachvollziehbar zu machen, wer sind eigentlich die Menschen, die uns mit den Daten versorgen, die wir brauchen, um für die Zukunft Entscheidungen zu fällen.
Also ihr habt die bei der Arbeit begleitet, in dem Fall dein Kameramann, dein Assistent. Du saßt im Schnittraum und das stelle ich mir als riesige Aufgabe, große Herausforderung vor. Und wenn du es vor allem schon gesehen hast, also diese endlose, weite, beeindruckende Natur, da ist doch keine Kinoleinwand groß genug dafür.
Na, manchmal sieht es aber auch aus wie Berlin im Frühjahr, so eher so grau und nass und ein bisschen trübe, dann ist es gar nicht so toll. Aber es gibt ja auch die Momente, wo die Sonne rauskommt und da sind ein paar Drohnenaufnahmen drin, die der Manuel Ernst gemacht hat. Ich finde die phänomenal, wie dieses Schiff da in dieser Endlosigkeit liegt. Ich hab eine Frage, worum ging's?
Wie du diese großen Naturaufnahmen auf so einen kleinen Film bekommst. Also ja. Nicht, dass dein Film klein ist, aber für sowas ist sogar ein Fernsehbildschirm oder eine Kinoleinwand zu klein.
Ja, das ist ja schon toll, dass man das im Fernsehen zeigen kann, dass es einen Ort gibt, um das zu erzählen, weil es ja auch immer eine Fahrt ins Ungewisse ist, nicht nur für die Forschenden, sondern auch für die Filmemacher, weil ich tat mir wirklich schwer, auch zu sagen, wie kriegen wir diesen Film verkauft, weil ich nicht weiß, was passiert. Und diesen Mut zu haben, auch von der ARD den Mut zu haben, zu sagen, nee, wir gehen da mit, wir schicken da nochmal ein Team hin für 2 Monate, nicht irgendwie 2, 3 Tage oder 2 Wochen, sondern es sind ja 2 Monate plus Anreisezeit, wo man nicht weiß, was passiert, sondern darauf vertraut, dass die Leute vor Ort das finden und dass etwas passiert. Und meistens passiert das ja dann auch.
Wie das dann aussieht auf dem Fernseher, das können Sie demnächst im RBB Fernsehen sehen, aber auf großer Leinwand morgen in der Filmuni Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg. Da eröffnet nämlich die Öko-Filmtour mit dem Film Expedition Arktis 2, Tauchfahrt am Nordpol. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Regisseur des Films, Philipp Gries. Schön, dass du da warst. Danke.
Besten Dank. Dankeschön.